Hi, hello. My name is Michael E. Bryant. I was a one-time director of Doctor Who, and you're listening to me on a WhoCast.
So, einmal durchzählen. Eins. Sehr schön. Klappt wunderbar.
Ich wusste noch nicht, wer anfangen soll.
Butcher 2.
Ich bin doch keine Stammbesetzung. Warum soll ich die 2 sein?
Wer zuerst kommt, mag zuerst.
Naja, auch wieder wahr.
Das ist hier ein bisschen wie in Großfamilien. So, hallo und herzlich willkommen zum deutschen Doctor Who Podcast, zu dem deutschen Doctor Who Podcast, zum WhoCast. Und ich begrüße auf der anderen Seite des Internets zum einen den Alex. Hallo.
Hallo, ja, ich grüße zurück.
Und ich begrüße den Kolja. Hallo.
Guten Abend.
Theoretisch sollten wir auch den Sascha begrüßen, der mir gerade eine Nachricht schreibt.
Hallo Sascha.
Ach, und ich hänge im Mumble. Ja, das ist... Das sehr schön. Dann,
er macht eine Soloaufnahme. Er masturbiert
dann
sozusagen.
Moment, ich sag ihm mal nochmal kurz.
Sag ihm, er soll aufhören, es sich selbst zu machen und rüberkommen.
Hallo.
Wunderbar. Hallo. Und du bist der lauteste von uns allen.
Dann drehe ich mich etwas leiser, wenn
genau,
du das
regel
magst.
Dich mal runter.
Genau. Hier das, ne?
Maßregel dich.
Lautstärke geht nicht nach Promillewert.
Ach, der Dimmek ist auch da. Ich grüße dich.
Dimmek und der Pernhard.
Ja, den von dem wusste ich ja, dass er da
der
ist.
Der Axel.
Ja.
Ja, seid ihr denn alle bereit? Habt ihr noch was zu trinken zur Hand? Also ich weiß, die anderen beiden sind bereit, theoretisch.
Yeah. Ich habe nichts zu trinken,
aber
Wasser,
das macht nichts.
Wasser, da ist es.
Ich habe nichts gut. Vernünftiges, ich habe Cola. Ach,
ich werde sonst unauffälligerweise mal kurz verschwinden zwischendurch.
Nee, zuckerfreie Cola, zuckerfreie DDR-Cola.
Was ist denn DDR-Cola?
Es ist eine von den beiden ehemaligen DDR-Marken. Da gab es Club-Cola und ich habe Vita-Cola. Das ist
gut. Hast du Vita-Cola schwarz, die pur?
Nee, ich habe Vita-Cola original zuckerfrei.
Bäh. Pur? Ist das nicht eine Band, die schlechte Lieder macht?
Ja, das auch. Nee, es gibt die schwarze Vita-Cola, wo die ohne Zitronenspritz. Ich finde ja diese Zitronen, dieses Zitronenaroma-Imitat nicht besonders lecker.
Ich finde gerade
Cola of Color.
Ich finde gerade dieses Zitronenaroma gut, weil es nämlich den fiesen Nachgeschmack vom Zuckerersatz übertüncht.
Ja, Zuckerersatz mag ich überhaupt nicht.
Ich eigentlich auch nicht. Aber ich kann bei der Menge an Cola, die ich trinke, kann ich mir die nicht in Zucker haltig reinschütten. Da sterbe ich langsam dran.
Aber mal ganz im Ernst, wenn ich mir angucke, was ein ostdeutsches Jägerschnitzel ist, was ist das bitte für eine Plörre in der ostdeutschen Cola?
Ich hinterfrage das nicht, schmeckt ganz gut.
So hat die DDR funktioniert. Also wir haben einfach nichts hinterfragt.
Und ich bin doch schon froh, wenn ich es dem Laden überhaupt krieg.
Nö, das ist Bückware. Geht aber ganz schnell pullern, ich bin gleich da, ja?
Ach so, ja, sehr schön.
Ach so, gibt der Glühwein will noch weggebracht werden.
Bin ich ja jetzt nervös,
das ist ungut. Ach so, nee, das wollen wir nicht. Also siehst du, das ist, ich mache mich ja immer über Serien lustig, die sich irgendwann nach 20 Minuten ihrer 45 bemühen, mal den Vorspann zu senden. Aber diesmal haben wir auch eine relativ lange Vorlaufzeit, bevor ich dann gleich das Intro einspielen kann. Sehr schön.
Tja, ja.
Muss sonst noch jemand auf Klo?
Noch nicht.
Kolja ist so verdächtig still. Ist der vielleicht schon auf Klo?
Nein.
Achso, okay.
Ich hör mir das alles an. Ich wollte ja gerade das Thema Quantum Leap ansprechen, weil die haben jetzt inzwischen gar keinen Vorspann mehr, was ich ganz gruselig finde.
Okay.
Da wird dann einmal kurz die Schrift Quantum Leap eingeblendet und dann geht's einfach weiter.
Das ist sehr innovativ. Ist sie besser geworden oder hält sie sich immer noch so im Mittelmaß?
Warte mal, jetzt war Folge 7. Ich glaube, vier gute Folgen von 7.
Okay, naja gut, das ist ja ein vernünftiger Schnitt.
Ist gut, ist eine gute Serie.
Ja.
Bei keinem Vorspann muss ich an Supernatural denken. Die hatten das doch auch, glaube ich, dass die immer nur so das Logo anders stilisiert je Staffel kurz eingeblendet haben. Das war deren Vorspann.
Genau. Ja, so in etwa ist das da auch. Aber da muss ich dann eher an den zweiten Mumie-Film denken, wo ich echt fast eine Stunde auf den Vorspann gewartet habe, bis ich irgendwann akzeptiert habe, es kommt vermutlich keiner mehr.
Das ist wie bei jeder
Folge
Castle.
Der Film fing ja einfach nur an. Ja, ja.
Bei Castle ist, glaube ich, so das Maximum 32 Minuten, bevor dann der Vorspann kommt.
Bei was?
Castle.
Ach, Castle.
Costley auf Französisch.
Ich habe irgendwas mit Katze verstanden, da war ich etwas irritiert.
Die Serie gucke ich nicht.
Also ich freue mich immer, wenn ich einen alten Film gucke und da ist dann noch irgendwie, keine Ahnung, 3 Minuten Ouvertüre mit Vorspann.
Genau.
Pink Panther Film, 10 Minuten.
Ja, und genau. Vor allem möglichst stilisiert. Nicht irgendwie digital irgendwo eingearbeitet, sondern da hat sich jemand hingesetzt, das von Hand gezeichnet.
Genau.
Und mindestens einmal Cary Grant kommt in den Namen vor. Das muss auch
sein. Am besten sogar zweimal, ja.
In einer Doppelrolle, Cary Grant und Cary Grant. Ich habe gehört, der Glühwein ist wieder da.
Ja, der Glühwein ist wieder weg. Der Glühwein ist jetzt raus.
Aber der Rest ist wieder da.
Der Rest ist wieder da. Der Glühwein behält.
Oh, du hast, den Fehler, du hast also den Fehler gemacht und bist auf Toilette gegangen. Jetzt geht's los.
Ja, Kolja, kannst du dich ein bisschen runterregeln? Du übersteuerst ganz furchtbar manchmal, wenn du ins Mikro atmest. Oder tu das Mikro ein bisschen höher.
Ich schreie ja immer, deswegen. Jetzt besser?
Ja, wunderbar. Wir haben vorhin schon etwas gemacht in einer neu begonnenen Tradition, lieber Sascha. Ich bin gespannt, wie du darauf reagierst, wenn ich jetzt sage, sind alle da, zählen wir mal durch. Eins.
Zwei. Ja. Wurzel 7.
Ja, ist jetzt nicht unbedingt besser als vorhin, aber
also anders. Zumindest ich bin lernfähig, das möchte ich herausstellen.
Ja, das stimmt tatsächlich.
Und du drängelst dich auch nach vorne, gerade eben noch so, ach nee, ich will ja nicht die 2 sein und jetzt 2, ich bin der Erste.
Hast du nicht gesagt, wer zuerst kommt?
Nee, das hab ich gesagt.
Achso, also, gut.
Ja, aber dann legen wir doch einfach mal los. Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor Podcast, dem WhoCast. Ich begrüße eine illustre Runde, die ihr schon vor dem Vorspann habt hören dürfen. Zum einen, ich fange einfach mal bei dem an, der zuletzt ankam, der liebe Sascha, hallo.
Guten Tag, guten Abend, gute Nacht, guten Morgen, wann immer ihr das hört, hallo.
Sehr schön. Und den guten Alex.
Hallo, lieber Raphael. Ja, ich glaube, das letzte Mal war ich hier, da habe ich gesagt, ich gucke keinen Doctor Who mehr, ne?
Ja, sehr richtig. Darum besprechen wir heute nichts, was mit Doctor Who zu tun hat, im weitesten Sinne. Ja, und Kolja natürlich, hallo.
Hallo, ich wünsche einen wunderschönen guten Abend, weil wir nehmen es am Abend auf. Mir ist scheißegal, wann ihr das hört.
Sehr richtig. Kolja der Revolucer. Und tatsächlich, ich habe es ja nicht für möglich gehalten, wir haben tatsächlich eine Premiere. Nach all den Jahren, die wir podcasten, ist es, glaube ich, das erste Mal, dass wir im Rudel aufnehmen und Kolja ist nicht der Betrunkenste. Danke, Sascha. Es freut mich immer, wenn es immer noch Neuigkeiten gibt.
Bedanke dich bei meinen Nachbarn, die mich heute mit Glühwein abgefüllt haben.
Warum?
Lala-Wein. Weil wir es können.
Achso, ja, das ist ein guter Grund für Glühwein, finde ich.
Finde ich ein bisschen gruselig, sich Anfang November schon mit Glühwein vollzuschießen, aber.
Die haben hier auch schon die Weihnachtsmärkte aufgebaut. Da finde ich das in geruhsamer Nachbarschaft zu Hause irgendwie netter, als wenn ich dann jetzt schon sehe, dass die spätestens nächste Woche sturzbesoffen im Corona-Pulk auf dem Weihnachtsmarkt stehen.
Opium fürs Volk, zur Not mit Glühwein gemischt.
Sehr richtig, sehr richtig. Apropos Opium und fürs Volk. Ich habe euch eingeladen, weil ihr was erzählen müsst. Ich war nämlich nicht dabei. Ihr habt euch unter das Volk gemischt auf der Timelash. Mhm. Und genau genommen auch unter das Panel-Volk. Und ich fange aber mal hinten an. Ihr als Besucher, wie war es für euch so?
Wer darf jetzt einsteigen?
Wer zuerst kommt, mal zuerst.
Na gut, dann steige ich ein. Also ich war sehr positiv überrascht von der Anzahl der Masken, die getragen wurden. Obwohl sie nicht verlangt wurden. Also da saß im Publikum sehr viele Leute mit Maske. Ich war am Anfang etwas erschrocken, als ich reingekommen bin. Ich weiß gar nicht, wann ich aufgeschlagen bin. Um 10 Uhr ging es ja, glaube ich, los, ne? Wenn ich das richtig im Kopf hatte mit der Opening Ceremony. Und ich glaube, ich war so gegen 8:30 da oder gegen 9 und da war der Saal wirklich erschreckend leer. Und ich dachte so, oh. Aber zur Eröffnungszeremonie war der doch wirklich gut gefüllt. Also fast so wie die letzten Jahre. Die Stimmung war gut. Ich habe mich super gefreut, die ganzen Leute wieder zu treffen, obwohl einige auch nicht gekommen sind, auf die ich mich gefreut hätte. Was mich ein bisschen dann wieder erschreckt hat, war, als ich dann hochgegangen bin in den Händlerbereich, wie wenig Händler da waren. Und ich hörte ja, dass Panini der wahrscheinlich, weiß ich, ob die nächstes Jahr wieder da sind.
Bestimmt, auch wenn sie nichts verkaufen. Die sind da und sagen, Leute, wir verkaufen nichts.
Naja, ich habe Leuten hören, dass es nächstes Jahr, wenn Bedarf besteht, auch Tische für Podcaster geben kann.
Haben wir den Platz.
Das heißt, vom WhoCast kriegt jeder einen eigenen Tisch, dann ist schon.
Das ist der Händlerbereich fast voll.
Und da können wir dann die Interviewpartner hingeleiten. Das klingt doch gut.
Ja, und vor allem können wir uns so weit auseinandersetzen, dass wir über Studio Link podcasten können, ohne dass wir den anderen noch auf dem anderen. Ja, das ist natürlich. Big Finish war gar nicht da, habe ich gehört.
Ja.
Ja. Und einer unserer deutschen DVD-Verlage hatte keinen eigenen Tisch, ne?
Ja. Das glaube ich auch.
Ja, ja.
Das ist ja, was leider, was ich gleich angeprangert habe, Alex gegenüber, dass der Honigbier-Mensch nicht da war, der vor 3 Jahren da war oder vor 4.
Der ist an mir vorübergegangen, offensichtlich. Aber
nee, wie an dem Menschen. Aber mit einer Bierflasche.
Aber nicht ohne stehen zu bleiben.
Genau.
Ja, das könnte man für nächstes Jahr vielleicht mal wieder anregen, irgendwie, wenn der Händlerbereich halb leer ist, 3 mehr Couchen und irgendeinen alkoholisch verkaufbaren Stand.
Ja, also ansonsten war das Essen, war die Garderobe jetzt etwas rumgerückt. Ja, was jetzt?
Da, wo Essen sonst, oder Garderobe?
Da wo jetzt die Garderobe ist oder war vorher das Essen. Und das Essen war jetzt oben, da wo das Klavier normalerweise steht. Also das Klavier stand immer noch da, aber gegenüber des Klaviers war dann der Essensstand.
Was gab es denn diesmal?
Mehr als sonst. Es gab den obligatorischen Hotdog, es gab die obligatorischen Wraps, aber es gab auch noch ein Süppchen und noch diverses anderes Zeug, was ich aber nicht gegessen habe.
Okay, von dem du auch nicht mehr weißt, was es war.
Ich weiß auch nicht mehr, was es war. Ich weiß, dass ich ein opulentes, ein riesiges, gigantisches Stück Kuchen gegessen habe. Aber mehr weiß ich auch nicht mehr.
Okay, preislich ist da alles beim Alten geblieben oder hat man sich so den Lebensmittelpreisen in unserer Umwelt angepasst und zahlt jetzt 7 Euro für ein Stück Käse?
Nee, das gerade nicht, aber ist doch ein bisschen teurer geworden.
Okay, aber verkraftbar, es musste niemand verhungern.
Nee, ich denke nicht. Ansonsten gab es ja auch noch den König von Burg direkt am Eingang des Kulturbahnhofs.
Den wen?
Den Burger King.
Keine Schleichwerbung, bitte. Ja, das höre ich tatsächlich sehr gerne. Ich habe es auch von allen Ecken und Enden gehört. Man hörte im Vorfeld ja viele Leute so, ich möchte jetzt nicht nörgeln sagen, aber doch so ein bisschen unzufrieden vor sich hin murmeln. Ja, sind ja gar nicht so viele Gäste da, die ich toll finde. Und das war zumindest so, was man von Social-Media-Seite her mitbekam. Alles weggewischt innerhalb der ersten 2 Stunden.
Mhm. Ja, das stimmt. Also, das passt, wie Sascha gerade schon sagte, am Anfang hat man noch gedacht so, oh, irgendwie ziemlich leer hier und das war am Ende gar nicht mehr so. Es war natürlich nicht so voll wie in den Jahren vorher, wo man sich dann aber auch am Ende teilweise hinten an die Wand stellen musste und keinen Platz mehr bekommen hat. Das war der positive Nebeneffekt. Aber ich glaube auch, dass weniger Händler da waren. Das hing alles so ein bisschen dran, dass man, glaube ich, so ein bisschen Zweifel an dieser Veranstaltung hatte. Und ich glaube, die waren relativ schnell aus dem Weg geräumt.
Mhm. Ich hoffe sehr, das schlägt sich auch auf die Händler nieder, die es jetzt dieses Jahr nicht geschafft haben. Also ich war ganz froh, dass der Hu-Shop tatsächlich da war. Damit hatte ich da nicht gerechnet. Ja. Auf der anderen Seite, dass Big Finish dann nicht da war, fand ich ein bisschen seltsam. Aber wenn ich mir angucke, dass Big Finish im Moment ja eigentlich größtenteils auf Asche machen aus ist, passte das irgendwie zu dieser Veranstaltung, wo man sagte, ja, nee, da sind wir jetzt nicht so sicher, ob man da den Reibach machen kann. Lass den Nick mal lieber zu Hause.
Ja, das kann schon sein. Aber sie haben mir ein bisschen gefehlt. Also irgendwie gehörte für mich Big Finish schon zur Standardeinrichtung bei der Timelash. Das war tatsächlich was mir auch gefehlt hat.
Da war ja auch oben immer am meisten los irgendwie am Start, muss man mal so sagen. Die hatten ja auch immer volles Programm.
Also was ich sagen muss, ist, dass der Heckel stand, die haben wirklich, glaube ich, die letzten 3 Jahre intensiv dazu genutzt, deutlich mehr zu häkeln als die letzten Jahre davor. Also zwischen den Timelashes, da war ja deutlich mehr Abstand. Mhm. Also da war deutlich mehr im Angebot. Also die Dalek-Häkelmützen, ich weiß nicht, ob es die schon gab letztes Mal, die waren sehr lustig. Und beide Töchter haben sich dann quasi noch einen Häkel-Dalek gekauft. Der liegt jetzt quasi neben dem anderen Dalek, den wir von Jesse?
Nee. Jesse Verso?
Doch, von Jesse, genau. Die hat uns ja, ich habe ja damals mit Amelia einen Dalek gewonnen quasi bei einem Wettbewerb, als noch nicht hier selber aktiv war. Und den haben wir ja immer noch, einen roten. Und dazu ist jetzt noch ein schwarzer und noch ein schwarzer gekommen. Und aber die Große hätte sich halt gefreut, dass wenn da mehr Harry Potter Sachen gewesen wären, weil das hatte ich ihr gesagt, da ist normalerweise oben im Händlerstand ist ein etwas breiteres Spektrum, da ist auch ein paar Harry Potter Sachen, war dieses Mal halt nicht. Aber ich glaube, sie hat sich trotzdem gut amüsiert. Also ich habe die letzten 2 Stunden, Hashtag aus Gründen, auch noch die Tochter mit auf die Timelash geholt. Also die hat dann auch einen Eindruck bekommen und hat gesagt, haltet euch fest, sie möchte unbedingt nächstes Jahr wiederkommen.
Oh.
Und bis dahin viel Doctor Who gucken mit mir zusammen.
Das ist ja ideal. Also dafür, finde ich, ist die Timelash auch mit da, dass man immer mal jemanden mit hinschleppt, der noch gar keine Ahnung von Doctor Who hat, den man möglichst weit weg vom Cosplay-Wettbewerb hält und all die anderen Sachen schön zeigt. Apropos andere schöne Sachen. Also es war ja ein bisschen, da schließe ich mich an, programmmäßig ein bisschen karger als sonst, was mir total egal ist, weil ich freue mich ja tatsächlich auch über den hinterletzten Kameramann aus irgendeiner Klassik-Episode.
Ja.
Und was mich dann ein bisschen erschreckte, als ich es las, war, guten Morgen, Leute, heute ist die Timelash. Leider hat Nabil Chaban abgesagt, der ist krank.
Ja.
Und da dachte ich, kacke, das war ja genau genommen mit so der Hauptakt neben Colin Baker und Michael Jason, wo man dachte, ja, dafür sind vielleicht verschiedene Leute angereist. Hat sich das irgendwie niedergeschlagen, als das die Runde machte auf der Con? Oder merkte man da auch überhaupt nichts von, war es den meisten?
Also ich habe zumindest nichts davon gehört. Es wurde ja groß verkündet, aber da war jetzt auch kein großes, glaube ich, Geraune in der Menge deswegen, dass man groß enttäuscht war. Man hat ja dann... Das kann man sehen, wie man möchte, den Doctor Who in Deutschland-Panel entsprechend nur verlängert. Ich glaube tatsächlich, so vom Gefühl her sind die meisten eher wieder wegen Colin Baker und Fraser Hines gekommen und nicht wegen Nabil Shabaraban.
Ich fand es ein bisschen schade, weil den hätte ich wirklich gerne gesehen. Ich bin ein großer Seal-Fan. Ich habe es auch gar nicht mitbekommen. Also bei der Opening Ceremony wurden ja die einzelnen Leute durch die TARDIS gejagt.
Und du dachtest nur, du siehst ihn nicht, weil er so.
Und genau, und dann sagte er, ah ja, warte mal, da ist ja noch eine Lücke. Ja, leider ist der Content nicht kommen. Und da war mal kurz ein kleines Raunen im Saal, aber das war relativ schnell beendet.
Da habe ich eine Frage. Alex, du bist ja hauptverantwortlich für das Aussehen der Timeless momentan. Übrigens, ganz großes Lob für das neue Bild. Es sieht super aus. Ich mag die Farbgebung total gerne.
Ich habe schon gesagt bekommen, es sieht ein bisschen nach Aufbruch aus, was ja jetzt hoffentlich bei Doctor Who ein bisschen Thema ist. So aus den düsteren Zeiten heraus jetzt ein Neustart.
Jetzt wird's farbig.
so ungefähr, ja.
Ich habe tatsächlich nur ein kleines Problem gehabt. Ich habe ja mittlerweile ein paar der Aufnahmen gesehen und gehört. Und bei der Open Ceremony, von der ich das Video gesehen habe, fiel mir dann tatsächlich auf, oh, sie haben die Bühne wieder erhöht. Finde ich generell super. Nur, wie hätte man das mit Nabil Shaban geregelt? Hätte jemand hochgetragen?
Geworfen.
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich wusste es ja tatsächlich auch schon einen Tag vorher, dass er nicht kommt, weil ich ja natürlich dann immer so Sachen wie Ankündigungsbildchen für News und Ähnliches vorbereiten muss oder eben in dem Fall Abkündigungsbildchen. Ich weiß nicht, ob man dann irgendwas anders gemacht hätte, wobei das in der Kürze der Zeit wahrscheinlich nicht möglich gewesen wäre. Also ich nehme an, lange Rede, kurzer Sinn, keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich hätte man ihn hochgetragen. Ich habe keine andere Erklärung dafür.
Der wird ja vermutlich jemanden dabei haben, der sowas tut.
Ja.
Also
ja,
wahrscheinlich. TV jetzt nicht, aber irgendeine Pflegekraft oder so.
Also sitzt der denn im Rollstuhl?
Ja, klar.
Oder? Ja, okay.
Also
dachtest du, der schwebt?
Nee, ich weiß, dass er klein ist, aber ich wusste nicht, ob er laufen kann. Also
nee, so ein bisschen wie Rigel bei Farscape, so auf so einem schwebenden Thron.
Ich glaube halt nicht, dass man ihm irgendwie die Blöße gegeben hätte, durch die TARDIS auf die Bühne zu kriechen.
Nee, das
glaube ich auch nicht.
Also gut, aber da bin ich tatsächlich mal gespannt, wenn er denn dann wieder Gast ist, wie man das regelt. Weil da dachte ich, okay, cool, dass die Bühne hoch ist. Ich so, aber Moment, das wäre für einen sehr nachteilig gewesen, aber na gut.
Und ich sag mal so, neben der TARDIS sind ja noch so ein paar Treppenstufen, vielleicht hätte man da irgendwie eine Rampe improvisiert, um ihn da hochschieben zu können.
Stimmt.
Ich weiß nicht.
Der Gute ist auch einiges gewohnt, wenn ich so an die Sil-Fanfiction-Produktion, die wir vor letztes Jahr besprochen haben, denke, da ist der Gute hart im Nehmen, glaube ich.
Da kann man auch mal Zwergen werfen in Kassel mitmachen.
Das wäre, die ganzen kleinwüchsigen Darsteller einladen und dann sowas als Abschlussveranstaltung. Der seinen Zwerg am weitesten wirft, kriegt die Karte für nächstes Jahr. Sollten wir uns vielleicht mal merken. Ja, ansonsten, habt ihr Highlights, was die Panels anging? Also ich habe schon gehört, das Doctor Who Deutschland Panel war sehr, sehr beliebt, weil sehr, sehr lustig und sehr, sehr informativ, je nachdem, für was man sich da interessiert hat. Gibt es sonst irgendwas, wo ihr sagt, ja, das fanden wir total großartig oder das war jetzt weniger enttäuschend oder Herr Vogel hat etwas...
Also ich hatte eine Dame erzählt dabei, die war das erste Mal bei der Timelash und die war sehr begeistert vom Doctor Who Deutschland Panel. Nein, nicht meine, nein, eine Freundin von mir. Sie sagte, so viele gut aussehende junge Herren auf einer Bühne. weißt du, was sie zum Inhalt, ob sie den Inhalt gelauscht hat, weiß ich nicht, aber sie war zumindest von der Optik angetan. Wobei der gute Louis F. Thiele ja wirklich auch gut aussieht. Eine sehr angenehme Stimme.
Hast du gerade die anderen alle als hässlich bezeichnet?
Nein. Ich habe ihn nur besonders herausgestellt.
Dann bin ich tatsächlich froh, ja. Mich irritiert ein bisschen halt, er ist Edric für mich. Ne? Ich habe ihn jetzt in Natura nicht gesehen, ich habe nur seine Stimme gehört und dachte, armer junger Mann.
Er hat Edric nachgemacht, also seine Spreche.
Er hat ja auch die längste Autogrammschlange gehabt.
Tatsächlich?
Ja.
Er macht aber auch irgendwas im Anime-Bereich, nehme ich mal an, oder?
Nein, aber ich glaube, der Trick bei ihm war ja, er hat es umsonst gemacht.
Ah, das, die Nutten haben auch immer die meisten Freier vor sich stehen. Das ist, so klappt das, ja, tatsächlich. Habt ihr irgendwas vom Doctor Who Deutschland Panel mitgenommen, wo ihr nochmal speziell drauf eingehen wollt?
Also ich war total irritiert, weil ich nicht mitbekommen habe, dass Panini offensichtlich kein Doctor Who mehr produziert. Und ich bin ja erst irgendwie der Hälfte zu diesem Panel dazugekommen und habe dann aus dem Kontext rausgeschlossen, aus dem, was Steffen gesagt hat. Mhm. Aha, okay. Also die scheinen offensichtlich kein Doctor Who mehr zu machen. Hat sich offensichtlich nicht verkauft, habe ich so rausgehört. Ich weiß es nicht.
Das Doctor Who Deutschland Panel war für mich so ziemlich das Einzige, was ich komplett geschwänzt habe, weil ich Angst hatte. Ich habe keine Comics gekauft und wollte mich nicht schimpfen lassen.
Ja gut, es war gut besucht, was glaube ich daran lag, dass es halt eins der wenigen Panels war, wenn ich gar das Einzige, was auf neben dem Whocast Panel, was deutschsprachig war. Und das darf man nicht unterschätzen. Also dass man natürlich, wenn man das ganze Wochenende englischen Gästen lauscht, irgendwann auch mal froh ist, mal wieder Heimatsprache zu hören. Oder das vielleicht auch Leute im Publikum sind,
die... Ich unterschätze das immer, weil ich denke halt immer, ja mein Gott, wer will sich den deutschen Scheiß da anhören, sei es von uns oder von jemand anders. Aber das ist tatsächlich erschreckend beliebt. So deutsche Panels kommen, nicht alle, kommen aber generell gut an.
Ich wollte gerade sagen, am Sonntag hatten dann ja die deutschaffinen Leute mehr Chance, wenn auch nicht inhaltlich unbedingt mehr Freude. Wie kamen denn da die deutschen Panels so weg?
Keine Ahnung.
Also ich bin Sonntag erst relativ spät aufgeschlagen, dafür früher gegangen. Deswegen, ich habe das Wake-Up-Panel des Moderatoren närrischen Dreigestirns nicht mitbekommen. Kann ich nichts zu sagen. Ich habe die letzten drei Folien von Frau Dr. Haar mitbekommen. Kann ich jetzt auch nicht viel zu sagen. Und was danach kam, weiß ich auch nicht mehr.
Ich weiß gar nicht genau. Robert Vogel kam erst später, ne? Das war dann das dritte deutschsprachige.
Stimmt, genau. Und den habe ich nicht mehr gesehen, weil ich dann schon weg war.
Ja. Genau, der war fast so ein Rausschmeißer am Sonntag. Der war relativ spät. Danach kam, glaube ich, nur noch der Michael E. Bryant und dann war auch schon Finale OO.
Ja, so ungefähr.
Und den hätte ich gerne noch gesehen, weil das, um eine Frage von vorhin wieder aufzugreifen, war eins meiner Lieblingspanels tatsächlich.
Michael nicht Bryant?
Nur, weil er Michael Bryant, weil er aussah wie Loriot teilweise. Dieses berühmte Interview, wo Loriot das Monster mimt, so ähnlich sah das ein bisschen aus. Ich fand, da fühle ich mich frappierend dran erinnert. Und ich fand es halt wirklich total interessant, was er erzählt hat. Also und ich hätte tatsächlich gerne auch mal eine Frage gestellt. Allerdings wurde er so ausgiebig auf der Bühne interviewt, dass am Ende keine Zeit mehr blieb für die Cues. Es wurden quasi nur A's in den Raum geworfen. Und ich hätte ihn gerne mal gefragt, ob er als Regisseur eigentlich auch Auswirkungen oder Einfluss auf die Musik einer Folge hat, weil er hatte nun ausgerechnet in der Sea Devil-Episode Regie geführt. Das hätte mich mal echt mal interessiert, was er dazu sagt.
Es war tatsächlich Michael, auch eine Frage, die mir auf den Fingern oder auf der Zunge gebrannt hat, ja.
Nee, also Michael E. Bryant tatsächlich wäre jetzt auch meine Antwort gewesen, was das vermutlich beste Panel gewesen wäre. Wobei ich noch nicht mal das Panel komplett gesehen habe, aber ich hatte halt ständig mit ihm irgendwie zu tun. Am Freitagabend beim Essen saß er mir schräg gegenüber, dann hatten wir ihn ja interviewt gehabt, dann am Sonntag saß er beim Essen neben mir und ich habe dann ja die ganzen Storys so mitgekriegt, die er so erzählt hat, entweder mir oder dann hat er ja erzählt von seinem YouTube-Kanal mit seinem Boot, wo er dann immer aufs Wasser fährt und ist total interessant. Also man kann dem Mann echt Ewigkeiten zuhören. Besonders spannend war dann aber am ersten Tag irgendwie David Banks und er, die hatten sich irgendwie gefunden, die waren komplett nicht mehr auseinanderzureißen. Da war irgendwie im Hotel war ja irgendwie, da war doch diese Geburtstagsfeier von diesem Barkeeper, ne? Das war Freitag, oder? Ne? Und das war irgendwie Freitag, in dieser Geburtstagsfeier auf einmal gehen Michael E. Bryant und David Banks einfach da rein und setzen sich da hin und quatschen einfach weiter, während die da drinnen trinken und Party machen. War sehr amüsant.
Ja, man muss ja auch ein bisschen sagen, für mich persönlich ist das wahrscheinlich auch das Interessanteste gewesen, weil ich eigentlich immer so ein bisschen die Schauspieler sind schön und gut, aber hat man teilweise auch die Storys alle schon mal irgendwo gehört und deswegen finde ich es oftmals wesentlich interessanter, so zu hören, was die Leute, die Schreiber, die Regisseure, die Leute irgendwo aus der Produktion oder meinetwegen der Komponisten hatten wir schon auf der Timelash oder Leute, die meinetwegen einer, der das Licht gemacht hat, ist mir vollkommen egal, aber so Leute, die so ein bisschen was hinter den Kulissen auch mal erzählen können, was man sich eben nicht schon irgendwo zum 100. Mal gegeben haben kann.
Ja, sehe ich genauso. Also ich hatte in die Panels kurz reingehört und bin da auch voll bei euch, dass das wahrscheinlich das interessanteste Panel war.
Ich wollte noch ein amüsantes Beaumont zu den Gästen noch loswerden. Und zwar, als meine Frau das Foto von der Bühne sah, meinte sie, das sind ja alles alte Männer. Dann sagte ich, nein, da ist auch eine junge Frau dabei, die ist aber so klein, die hast du nicht gesehen. Die war hinter, war bei dem Foto so hinter dem Colin Baker versteckt. Aber das ist so, glaube ich, den Eindruck, den auch viele zahlende Gäste, denke ich, hatten. Ja, da sind so viele alte Männer halt. Ne? Und ich weiß nicht, wie sehr das gezogen hat.
Ja, das war auch so mein Gedanke, als ich die Bilder sah. Ich dachte, das ist aber unter Umständen jetzt nicht so marketingtechnisch das Beste dieses Mal, um für die nächste zu werben. Wobei das ich tatsächlich auch sagen muss, mich haben die alten Männer sehr viel mehr interessiert. Ich meine, das junge Mädel hat halt nur mal das Pech, in der Ära von Doctor Who mitgespielt zu haben, die eigentlich kaum jemanden interessiert. Und ich fand, das merkte man auch ein bisschen. Es wirkte alles so ein bisschen gezwungen happy um sie herum. Sie wurde besonders freundlich angekündigt. Die Leute haben besonders freundlichere Fragen gestellt. Aber du merkst genau, ja, eigentlich hätte es keinem wehgetan, wenn sie statt Nabil Shaban nicht da gewesen wäre.
Ja, wobei, die war echt nett, also muss ich schon sagen. Und ich glaube, die hatte auch tatsächlich im Gegensatz zu vielen Jungschauspielern was zu erzählen, weil sie halt auch ihr eigenes Studio da hatte, über das sie erzählen konnte. Also ich glaube schon, dass sie ein guter Gast war. Ja. Ist schon ein guter Gast gewesen. Und richtig, da du nicht da warst vielleicht, aber wenn du so persönlich so den Kontakt mit ihr hattest, also du hast schon das Gefühl, das ist eine nette.
Okay, ich bin aber froh, dass sie ein zweites Standbein hat und nicht nur die Schauspielerei.
Also ich finde es auch, das ist tatsächlich auch ein Eindruck, den ich auch hatte, nicht das mit dem zweiten Standbein, sondern mit den alten Männern, was aber einfach, glaube ich, damit zu tun hat, dass viele Klassik-Leute eingeladen werden. Hm. Und wenn man in den 80ern 20 war, dann ist man jetzt einfach ein bisschen älter. Das ist doch mal so in der Natur der Sache.
Man muss im Verhältnis zu den letzten Timelash-Veranstaltungen muss man halt sagen, war hier New Who-mäßig doch eher dünn, aber das liegt vielleicht auch daran, weil New Who momentan eher dünn
ist. Wobei ich beeindruckt war oder fasziniert war, wie viele 13. DoktorInnen unterwegs waren im Publikum. Also da waren, vielleicht ist das Cosplay auch besonders einfach, ich weiß es nicht.
Ja, es gab es ja komplett zu kaufen, das war ja Teil der Marketingstrategie. Du kriegst ja sogar ihren dusseligen Ohrring zu kaufen.
Das war fast 1:1 aufgestellt mit Frauen, die sich als sechster Doktor verkleidet haben und denen Colin Baker dann die Perücke klauen wollte.
Ja, stimmt. Was ich auch sehr schön fand, war Dean Hollingsworth, der ja dann irgendwie Colin Baker wohl das erste Mal seit Timelash gegenüberstand, auf der Timelash. Und sie sich gegenseitig nochmal versicherten, wie beeindruckt sie voneinander waren. Also das fand ich süß. Und,
dass sie sich noch erinnern aneinander.
Ja. Und sehr beeindruckt war ich tatsächlich von Michael Jason in diverser Hinsicht. Also der ist mittlerweile auch schon etwas älter und er hat ein Anekdötchen nach dem anderen rausgehauen. Wenn man ihm eine Frage gestellt hat, kam er von Hölzchen auf Stöckchen und wer mit wem noch zusammengespielt hat und welche Oscars er alles gewonnen, also nicht er, sondern diejenigen, mit denen er zusammengedreht hat, gewonnen haben. Aber nichtsdestotrotz hat er eine sehr angenehme Stimme. Ich musste tatsächlich an Michael Erdmann denken, so ein bisschen, von seiner Sprechweise her.
Das stimmt.
Und er hat, er ist offensichtlich, also man kann ihm stundenlang zuhören, ohne Probleme. Er redet auch ohne Probleme stundenlang, wenn man ihn einmal anstupst.
Ja,
das stimmt. Aber er scheint tatsächlich, hast du im Interview gehabt, Kolja, oder?
Nein, aber okay. Ich habe ihn lange reden hören.
Ja, genau. Und was mich auch fasziniert hat, ist, dass er offensichtlich sehr mit der Lore der Serie vertraut ist und quasi auch von jeder Inkarnation was erzählen konnte. Also er scheint die Serie halt früher geguckt zu haben und immer noch zu gucken. Das Zwiegespräch zwischen ihm und Colin Baker fand ich auch großartig, weil er eigentlich nur über die beiden Baker-Geschwister, wie er sie genannt hat, abgekotzt und über die schlechten Drehbücher. Und Colin Baker immer versucht hat, die Autoren und Autorinnen von damals zu verteidigen.
Ja, wobei der Ian, der das Panel da moderiert hat, der hat schon ziemlich, der ist ins Schwitzen gekommen. Also er hat schon höllisch aufgepasst, dass die sich nicht gleich an die Gurgel gehen. Also er hat jeden Moment damit gerechnet.
Ja, ich auch. Das war echt spannend, fand ich total faszinierend.
Ja, aber Hollingsworth wollte ich auch aufgreifen. Ist auch ein total netter Mensch gewesen. Also der hat ja wirklich jeden gegrüßt, der hat sich einfach mal zu der Crew gesetzt. Super netter Mensch. Also kann jederzeit wieder eingeladen werden, meinetwegen.
Also man kann, glaube ich, sagen, von den Gästen war jetzt keiner dabei, der irgendwie steif auf der Bühne gesessen hat und nichts erzählen konnte und dem dann auch keiner eine Frage stellen wollte und wo man dann so ein bisschen auf die Uhr geguckt hat, dass das Panel dann bald mal vorbei ist. Das hatten wir wirklich bei dieser überschaubaren Anzahl an Gästen nicht, finde ich.
Bei Colin Paul hatte ich so teilweise den Eindruck, dass keiner so richtig wusste, was man ihn fragen soll. Und er wusste, glaube ich, auch nicht so richtig, was er erzählen soll.
Okay.
Mag sein, ich habe das Panel nicht gesehen.
Ist aber auch vom Schnitt her trotzdem noch gut, ne? Also wir hatten ja auch schon durchaus Panels, wo man sagte, ja, ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, was ganz gut war, dass wir wieder so Panels an beiden Tagen hatten, aber dann auch vor allem von den interessanteren Leuten. Es war ja durchaus schon mal so, dass man sagte, oh ja, ein Panel für diese Person ist super. Das Panel am Sonntag brauche ich nicht unbedingt nochmal. Den Eindruck hatte ich hier so nicht. Also zumindest so beim kurzen Reinhören wirkten beide gleichermaßen gut besucht und interessant.
Ja, die haben ja auch die Sonntagspanels so ein bisschen durcheinander gewürfelt und die standen ja immer unter so einem anderen Thema, würde ich mal sagen. Ja. Und damit hatte man einen ganz anderen Zugang und war dann auch wieder neu, frisch und interessant. Mhm. Wobei der Sonntag, ich denke, da werden mir alle zustimmen, im Gegensatz zum Samstag wirkte unheimlich kurz. Also ich weiß nicht, zum einen war ja wirklich kürzer der Tag und zum anderen hatte man das Gefühl, dass die Panelanzahl einfach weniger war. Jemand, der nur ein Sonntagsticket hat, der war, glaube ich, nicht so gut drauf.
Obwohl ja Nabil Shaban quasi am Samstag das größere Loch gerissen hat.
Ja.
Ja, aber da war ja so viel. Das war ja so der Samstag, der fing ja so mit diesen, sag mal, vier Knallern. Erstmal die Eröffnung und dann waren ja diese drei Knaller-Panel direkt hintereinander.
Ja.
Und da war noch nicht mal Mittag. Und es zog sich irgendwie ewig hin und ich dachte, gleich kommt ja der Hookers-Panel. Ach nee, wir haben ja noch zwei Stunden. Es war unheimlich viel am Samstag. Da sollten vielleicht dann Ralf und Simone dann ein bisschen vielleicht besser verteilen und den Sonntag Tag vielleicht doch ein bisschen anders füllen. Die Engländer sind ja eh nicht weggekommen.
Und ich meine, der Samstag endet ja auch mit einem Knaller. Ich meine, wie willst du es Sonntag noch toppen?
Also, das wollte ich gerade sagen. Ich bin aber sehr froh, dass die Aufteilung so war, weil sonntags morgens, das Panel ist halt ein undankbares und ich glaube, das Rausschmeißer-Panel am Samstag ist sehr viel cooler und ich glaube, das sind die Leute auch sehr viel noch ambitionierter, vor allem, wenn sie der Meinung sind, sie können noch was gewinnen.
Und sie freuen sich drauf, dass sie bald was trinken könnten.
Sollten wir nächstes Jahr diese Panelzeit wiederbekommen, können wir überlegen, ob wir Bier ausschenken.
Zumindest auf der Bühne.
Natürlich nur auf der Bühne.
So ein Fässchen da hinstellen.
Ja. Genau, jeder, der da mitmacht. Ja, ich möchte mich an dieser Stelle aber nochmal ganz doll bei Alex und Sascha bedanken, dass sie quasi eingesprungen sind an der Technik und am Moderatorstand. Ich habe den Anfang des Panels gehört und mich ganz köstlich amüsiert. Ich freue mich sehr auf die Videoaufnahme.
Du hast mich in eine furchtbare Situation gebracht, ne?
Weil ich Grau statt Anthrazit geschrieben habe. Das tut mir ganz furchtbar leid.
Das vor allem auch, aber nein, vor allen Dingen, dass ich überhaupt verpflichtet wurde, beim Quiz quasi den Laptop zu bedienen. Dadurch hatte ich einen Laptop dabei, dadurch wurde ich direkt verpflichtet, den Laptop quasi die ganze Zeit zu bedienen, auch bei Dingen wie dem Panel von Robert Vogel und dem Cosplay-Contest.
Das tut mir leid. Du
hast das alles so fantastisch gemacht, also besser hätte es doch gar nicht sein können. Muss man jetzt einfach ehrlich mal sagen.
Ja, aber ganz kurz, das Quiz, wart ihr zufrieden? Hattet ihr Spaß? Hatten die Leute Spaß? Ich habe da so viel noch nicht gehört, außer dass Harald sich sehr gefreut hat und sagte, es war sehr kurzweilig.
Ja, es war launig auf jeden Fall.
Ich hatte den Eindruck, dass Leute sich einigermaßen amüsiert haben.
Ich möchte zu meiner Verteidigung sagen, weil Harald da einen falschen Schluss gezogen hat. Die Schauspielerin, die den Doktor spielen soll, Emma Watson in Klammern auch nackt, das war nicht meine Idee. Es gab diverse Antworten, wo stand Emma Watson nackt oder die nackte Emma Watson.
Also ich habe das so verstanden. Ich weiß nicht, was dem Harald dabei durch den Kopf ging.
Ich auch nicht.
Das war völlig klar. Aber was wollte ich jetzt sagen? Genau, das Gute an dieser Art Quiz war halt, dass das Publikum, was gar nicht mitgemacht hat auf der Bühne, hat aber trotzdem im Publikum mitgemacht, weil die haben ja alle mitgedacht. Die haben sich alle überlegt, was könnte das sein? Die haben dann reagiert und und haben dann mit ihrem Nachbarn da gesprochen. Also diese Art Quiz war eigentlich perfekt für dieses Setting gewesen. Gerade besser als beim letzten Mal, wo wir halt oben was mit den Leuten gemacht haben und die unten saßen und haben halt zugeguckt.
Ja, der Gedanke war vor allem dahinter, dadurch, dass ja ihr mitspielen solltet, / wolltet, wäre es halt ein bisschen unfair gewesen, Faktenwissen abzufragen. Und ich finde so ein, was vermutet ihr, was der Pöbel so hat sagen können zu dieser Frage, ist fair beiden Parteien gegenüber, weil man halt schlecht in die Leute reingucken kann.
Man muss aber sagen, die wenigsten haben damit gerechnet, wie viele blöde Antworten da dabei waren. Ja. Welche Farbe außer Blau könnte die TARDIS noch haben?
Blau. Es hat ein anderes Blau.
Ja, genau, das war auch so der Tenor. Blau, ein anderes Blau, ein dunkleres Blau, ein grünlicheres Blau.
Das ist dann türkis.
Ja, Mann. Amüsiert hat mich tatsächlich die Top-Antwort auf die Schauspielerin für den Doktor. Damit hätte ich nicht gerechnet, aber es war tatsächlich
keine. Ich hätte tatsächlich mit Jo Martin gerechnet, prominentere Stelle.
Ja. Ich nicht. Weiß ich ja, nicht.
Gerechnet hätte ich damit.
Ja, aber möchte man tatsächlich jemanden jetzt den Doktor spielen sehen, der schon aus der Ära kommt, wo Doktor Who so kacke war? Selbst wenn sie da der glitzernde Stern im Kackehaufen
war. Ich wollte gerade sagen, sie war eins der Highlights dieser Ära.
Aber glaube ich doch auch größtenteils nur, weil der Rest halt so dimm war. Das ist dann so
eine Rose auf einem Misthaufen.
Ja, aber wie gesagt, ich fand es sehr lustig. Sollte das so noch was hergeben, versuche ich das noch weiter auszuschlachten, weil ich es super interessant fand, eben weil die Antworten sehr interessant bis verstörend waren tatsächlich. Und ich teilweise sehr froh war, dass überhaupt bei manchen Sachen mehrere Leute dieselbe Antwort gegeben haben und ich nicht da stand mit 105 verschiedenen Antworten. Dankeschön.
Also wir waren am Anfang, wir haben ja mehrere Redaktionskonferenzen im Vorfeld am Biertisch durchgeführt und wir waren etwas unschlüssig, was den Zeitaufwand betrifft.
Ja,
also
wir haben gesagt,
so ja, drei bis vier Spielrunden. Ah, das wird auch so schnell durch. Lass uns zwischendurch noch ein bisschen was über den WhoCast erzählen.
Das hattest du mir nämlich auch gesagt. Ich dachte, nee, das kann nicht sein. Ich habe extra, das dauert länger. Die Leute überlegen, die raten falsch und so weiter und so fort.
Kam es einigermaßen hin? Ja, es kam super hin. Wir haben eine Punktlandung hingelegt. Oh. Aber wir haben auch zwischenzeitlich dann gesagt, okay, jetzt wirklich, wir zählen runter von 10. Und da muss eine Antwort gegeben werden, weil es wurde dann teilweise sehr lange überlegt.
Okay.
Und nachdem die erste Spielrunde rum war und den Kolja demonstrativ auf seine Uhr zeigte, habe ich mir mal so auf meine geguckt, festgestellt, okay, wir müssen bei den nächsten Runden etwas mehr Gas geben. Haben wir dann auch gemacht. Mhm. Und es hat wirklich gut funktioniert. Wir haben eine gute Landung hingelegt und ich dachte eigentlich, habe auch gesagt, okay, wir können nicht knapp anderthalb Stunden am Stück einfach die Quizzes spielen. Wir müssen das irgendwie ein bisschen auflockern. Mhm. Stellt sich raus, mussten wir gar nicht. Also das Publikum war hochkonzentriert die ganze Zeit über.
Schön. Aber dann habe ich zumindest für das nächste so einen ungefähren Richtwert, was Zeit und Quizrunden angeht. Mhm. Weil wenn man es alleine durchspielt, ist es halt ein bisschen schwierig, wenn man die Antworten kennt. Man weiß halt nicht, wie lange die Leute überlegen müssen. Eine Frage an Alex, technisch ging das einigermaßen, weil ansonsten wäre mir technisch jetzt keine praktikable Möglichkeit eingefallen, die man da auf jeden Fall hätte abspielen können. Mhm. Es gibt ja auch diverse Quiz-Software, bla und so ein Scheiß, aber da weißt du halt nicht, läuft die auf jedem Laptop und so weiter und so fort. Ich fand dann, so war es probat. War das für den armen Herrn, der es bedienen musste, auch okay?
Tatsächlich war die Technik weniger das Problem als meine Position. Ich hätte irgendwie mich mit einem Tisch vielleicht mehr in die Mitte stellen müssen. So stand ich quasi komplett seitlich zur Bühne unter den Lautsprechern und habe weder vernünftig, aber so, dass ich eben den Lautsprecher gar nicht mehr mitbekommen habe, sondern dass der über mich wegstrahlte. Das heißt, ich habe die Bühne maximal so aus einem ungünstigen Winkel von der Seite gesehen und gehört habe ich es auch nicht so richtig, wer da gerade geredet hat. Das war so mein Hauptproblem bei der Sache.
Ah, okay. Ja, gut.
Aber das war wenigstens für ein, zwei Lacher während der anderthalb Stunden.
Ja, gut. Durchaus, ja.
Dann hat es ja seinen Sinn und Zweck. Es wurde aber auch schon jemand für die nächste Time-Mesh angekündigt. Das habe ich auch richtig verstanden. Ne? Sophie Aldred kommt nächstes Jahr auf jeden Fall.
Jawohl.
Mhm. Schön. Juhu. Und da wir den Alex gerade hier haben, wer kommt sonst noch so? Was geht hinter den Kulissen ab? Was ist so geplant? Ja, außer Bund?
Es ist noch nicht viel mehr bekannt als Sophie Aldred. Wir wissen das Datum jetzt schon mal. Das ist ja heute veröffentlicht worden, aber ansonsten.
Das stimmt, 28. ist das, ne? Für die Leute, die es nicht mitbekommen haben.
Da habe ich mich sehr drüber gefreut, weil das nicht der Geburtstag der Kleinen ist. Das war meine große Befürchtung, weil sie ja am Timelash-Wochenende 2019 geboren wurde. Deswegen war ich ja damals nicht da, dass wir jetzt immer einen Konflikt haben zwischen Geburtstag der Jüngsten und der Timelash. Wie dieses Jahr. Wir haben quasi am Freitag den Geburtstag gefeiert auf der Autobahn auf dem Weg nach Kassel.
Oh, ja, aber ansonsten ist doch auch der Burger King, die machen schon auch so Kindergeburtstag, oder?
Setzt ja, das
die Kleinen dahin mit einem Hütchen.
Kronen und haben die ja.
Naja, aber so ein Geburtstag ist ja auf den Tag festgenagelt und die Timelash sitzt ja immer am Wochenende. Das wandert ja ein bisschen. Also, ja, dass du da,
ja,
jeder Timelash blockiert bist, kann ja eigentlich auch nicht sein.
Das stimmt auch wieder.
Da hatte ich gar nicht dran gedacht. Sehr richtig, sehr richtig.
Aber ja, ein Vorteil dieses Datums ist natürlich, dass wir da wieder die Zeituhr-Umstellung haben. Ja, ja, genau.
Ach, ist das habe ich tatsächlich vermisst dieses Jahr.
Eine Stunde
länger. Das haben wir alle vermisst.
Obwohl ihr alle habt ausschlafen können, möchte ich mal dazu sagen.
Ach, geht doch keinen Scheiß.
Ich nicht.
Du weißt ja nicht, wann ich ins Bett gefallen bin.
Das ist deine eigene Verantwortung. Aber stimmt, dann musste Alex ja morgens früh da sitzen und die ersten lustigen deutschen Panels über sich ergehen lassen.
Ja, ich musste das Hintergrundbild ja quasi projizieren, damit das ein bisschen nach was aussieht da auf der Bühne.
Hast du den Protagonisten am Sonntagmorgen dann wenigstens Pappnasen aufgesetzt auf den Fotos?
Den Protagonisten habe ich keine Pappnasen aufgesetzt. Auf dieser Morningshow, da hatte ich auch keine Bilder von den Protagonisten drauf.
Ah.
Da hatte ich nur so ein Morgenmagazinartiges Sonnenaufgangsbild mit so fiesen Frühstücksfernsehenfarben in den Hintergrund gemacht, weil ich gedacht habe, das passt schon.
Wie bei den Teletubbies, ja?
Protagonisten. Ein bisschen, ja.
Wer war denn eigentlich der dritte? Also ab und zu kam ein Moderator auf die Bühne, der nicht zum Moderatoren-Duo gehörte. Wer war denn das?
Das war der Mensch von Cygnus Alpha Events, der drei der Gäste ja auch mitgebracht hat. Das ist
noch ein Engländer, so ein Ian,
der, ne? Noch so ein genau, Ian. Genau. Ja, ich weiß leider gerade den Namen nicht mehr komplett, Ian. Aber der hatte ja.
Noch ein Ian.
Ja.
Es gibt zwei Ians auf der Bühne.
Aber der war ja dafür Ian verantwortlich, quasi, dass David Banks, Dean Hollingsworth und Michael E. Bryant auf der Time Dash auch zugegen waren. Und ist auch, glaube ich, dafür verantwortlich, dass wir nächstes Jahr jetzt schon Sophie Aldred sicher haben.
Genau.
Ja. Ja. Was ich übrigens sehr gut finde, weil damit haben wir direkt schon einen Juhu-Gast angekündigt.
Ja,
das darf man nicht vergessen. Ne?
Also, kann man das nicht verdrängen?
Ich möchte noch nicht viel dazu sagen, die Besprechung ist erst übermorgen. ich bemühe mich sehr, es zu verdrängen. Aber theoretisch kann man jetzt schon sagen, guckt ihr Leute, die Ära Judy Whittaker total gerne mögt, wir haben jemanden, der da mitgespielt hat. Ist das nicht wundervoll? Und es ist eine Frau.
Ich habe gehört, jetzt auf der Timelash war auch jemand, der da mitgespielt hat. Also insofern.
Auch eine Frau, ne? Aber... Ja, aber diesmal, das ist quasi etwas, was beide Welten anspricht. Das hat man selten.
Nee, war Colin Baker nicht auch da drin?
Ja, natürlich, ja gut. Das zählt nicht. Ich finde alle, die nicht mehr, also die man da einfach so ähnlich wie Ian Chesterton, den man vermutlich einfach irgendwie dahingesetzt hat, der auch gar nicht so wusste, was abgeht. Ich glaube auch diese Frage, der Doktor seine Frau, das war vollkommen ernst gemeint. Der wusste nicht, was da passiert. Das tut mir unglaublich leid. Aber
ich da stand gar nicht im Skript, aber passt, lassen wir drin.
Und nächstes Jahr haben wir dann praktisch jemanden, der in Klassik-Hu und Whittaker-Hu gleichzeitig gerne und gegen Bezahlung mitgespielt hat. Wissentlich. Und ich finde, das ist schon was wert. Also. Das ist geil.
Frag mutwillig, könnte man fast mutwillig sagen.
Insofern finde ich, das ist ein idealer Gast, ihn jetzt direkt als erstes anzukündigen. Mhm. Ja, wollt ihr sonst noch irgendwas loswerden? Eine Frage habe ich noch, weil da hatte ich mich im Vorfeld sehr drüber gefreut, dass ich diese Fotos noch gefunden habe. Ist irgendwem aufgefallen, dass Team Harald und Team Kolja gar wunderbare Fotos
eine der ist mir ersten, aufgefallen.
Das war eines der ersten Spiele, die wir damals im Vox-Fanclub über Dr. Who gespielt haben. Es war Charade.
Genau.
Hat es mehr Leute gefreut als Colin und Harald selbst oder ist es einfach nicht aufgefallen?
Ich glaube, es ist nicht aufgefallen. Zumindest ich habe keine Reaktion bemerkt.
Okay, nächstes Jahr größere Bilder in die Präsentation.
Ja, aber da machst du mit und dann suchen wir für dich ein Foto aus.
Da ich die Präsentation mache, wird das schwierig.
Könnt ihr mich da
aufklären? Du kannst die Präsentation nicht die ganze Zeit in der Hand halten.
aufklären, Sascha, du warst doch dabei.
Ich war dabei. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst.
Ach so, die Teambilder in der letzten Runde, Harald gegen Kolja, das waren zwei Fotos für den jeweiligen Teams, die ich irgendwie aus Urzeiten aus dem Vox-Archiv rausgekramt habe. So irgendwann um die Jahrtausendwende, als die beiden sich sehr engagiert in einer Partie Charade gezeigt haben.
Ah, ich habe keinen Unterschied zu heute festgestellt. Deswegen dachte ich, es wären Bilder von letzter Woche gewesen.
Da schmeichelst du beiden aber, glaube ich.
Das war meine Absicht.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das Schmeicheln oder das genaue Gegenteil war. Ich werde da mal drüber nachsinieren.
Vielleicht nochmal zum Thema Schmeicheln und das genaue Gegenteil. Du hast gerade noch gefragt, ob wir noch was zu erwähnen haben. Ich würde nochmal die Moderation herauskehren und würde sagen, es war, wir hatten wieder eine sehr schöne Moderation dieses Jahr. Es war schön, dass Chris wieder an Bord war und Ralf, ich liebe dich, aber gut, dass du keine Moderation mehr machst.
Ich glaube, es ist für ihn auch relaxter, jetzt wo er ja quasi sich auch einen Teil von Pascals Aufgaben unter den Nagel reißen musste. Da fand ich das ganz weise, als er mir im Vorfeld sagte, ich mache wahrscheinlich keine Moderation. Ich so, okay, cool, dann hast du auch einen etwas ruhigeren Tag. Bei Ralf habe ich ein bisschen Angst, so wie er sich ernährt und so viel wie er raucht, dass er irgendwann einfach liegen bleibt. Insofern war ich ganz froh.
Das Risiko besteht. Ich wollte die Kurve noch mal ganz zum Anfang kriegen, weil du hattest ja gefragt wegen Zuschauer und wie viel. Also es war tatsächlich im Panelraum, gerade am Anfang fiel es halt nicht auf, weil das war dann voll. Aber wenn man draußen war, dann fiel es halt auf, weil da war keine Sau mehr. Was ja früher halt anders war. Du hattest halt immer ein, sagen wir mal, dreiviertel bis ganz gefülltes Panel-Auditorium und draußen war es halt auch ziemlich voll, insbesondere bei den Autogrammen. Und deswegen, du erinnerst dich ja, wie laut es dann immer bei den Interviews war, naja, die wir klar. da gemacht haben. Da war nichts. Da war Totenstille die meiste Zeit. Ab und zu lief da mal einer rum oben. Also man hat das schon gemerkt. Also es ist schon sehr angenehm gewesen, gerade in dieser Covid-Zeit noch, dass es halt nicht so dicht gedrängt überall war und man ein bisschen auch Luft auch drinnen hatte. Aber ich denke, für die Timelash selber wäre es natürlich besser, wenn es das nächste Mal wieder deutlich kuscheliger wird.
Ich glaube natürlich auch, das liegt halt momentan alles daran, am Zustand der Serie. Da hat vieles reingeschlagen und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass jetzt wirklich die Serie einen Neustart hinlegt, dass alles ein bisschen an Fahrt gewinnt und dass dann auch die Timelash davon profitieren wird. So ist das Richtige.
Ja. Also das sehe ich tatsächlich genauso. Ich war sehr, sehr, sehr überrascht, dass es überhaupt so voll war, weil ich dachte zum einen, okay, nach 2 Jahren Covid-Pause, viele sind unsicher, die Gäste war ja auch unsicher, weil man wusste nicht, ne, ob die 2 Jahre, die man schon hat, so lang bleiben und wen man dann im Endeffekt hat und wie man rechnen kann. Ich hätte mit sehr viel weniger gerechnet, gerade weil halt zum einen die Situation der Timelash selber so unsicher war, zum anderen aber auch, weil, das muss man einfach mal so sagen, auch wenn es viele versuchen, sich schön zu reden, Dr. Who halt in den letzten 4 Jahren eine ziemliche Baulandung gemacht hat.
Ja.
Eigentlich jedwedes Merchandising-Ding, was irgendwie mit Dr. Who zu tun hatte, sei es das Dr. Who Magazine, sei es die Panini-Comics, sei es sonst irgendwas, die haben auch tierisch gelitten. Insofern war ich tatsächlich sehr, sehr froh, als es dann hieß, ja, ist doch relativ voll und so, da hatte ich tatsächlich ein bisschen die Hoffnung erst aufgegeben, dachte, kacke, hoffentlich gibt das nicht genauso eine Bruchlandung wie bei vielen anderen Sachen. Nicht, dass sich die Time Machine so gut verkauft wie die Jodie Whittaker Barbie. Und dem war nicht so und das hat mich sehr, 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 sehr froh gemacht. Und das nährt auch ein bisschen die Hoffnung für nächstes Jahr, wenn wir nach den oder zumindest nach 1 oder 2 Brücken-Specials tatsächlich auch wieder ein bisschen, ich nenne es mal, Hu-Druck haben. Den hatten wir jetzt 4 Jahre lang nicht und dafür war das bemerkenswert, dass es so gut besucht war, fand ich.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich ja so ein bisschen in Crew-Kreisen rumgetrieben teilweise und als dann so intern verlautbart wurde, wir haben schwarze Zahlen, da habe ich mir ein bisschen die Schweißperlen von der Stirn gewischt und habe gesagt, Gott sei Dank.
Ja. Ich weiß nicht, ob nicht das einen Tag später sich wieder geändert hat, aber aber ja, also ich glaube auch, also man ist positiver rausgekommen, als man gedacht hatte.
Mhm. Ja.
Sagen wir es mal so, also es hätte deutlich schlimmer sein können. Was, glaube ich, nicht so gut ankam, war das Star-Dinner. Ich weiß ja nicht, wie viel Geld die damit am Ende machen oder ob das mehr so ein Plus-Minus-Null-Geschäft ist, kann ich nicht beurteilen. Aber da war ja, glaube ich, die Location nicht so der Bringer, hatte einen gewissen Kantinen-Charme. Muss man schauen, ob es da nächstes Jahr irgendwie eine Änderung gibt oder ob man das so weitermacht.
Ganz kurz, da fand ich auch tatsächlich ein bisschen schwierig von der Kommunikation her, dass es tatsächlich irgendwie, ich glaube, 2 oder 3 Tage vorher hieß, ja, das ist eine halbe Stunde weit weg, wir bieten keinen Shuttle-Service an, müsst ihr selber gucken, wie ihr hinkommt. Das fand ich kommunikationstechnisch ungünstig. Also natürlich kann man es nicht anders machen, das hat Ralf ja auch hinreichend erklärt, aber da hätte man, glaube ich, irgendwie mal ein paar Tage vorher, ein paar Wochen vorher sagen sollen, passt mal auf, das ist weit weg und fahrtechnisch ist es uns nicht möglich, da eine Fahrt zu gewährleisten. Wobei es jetzt für die meisten kein Problem sollte, sich ein Sammeltaxi zu bestellen, aber trotzdem.
Ja, es hat Kassel, es geht halt immer bergauf, egal in welche Richtung.
Ja. Eben. Und zum jedem Lokal, egal ob groß oder klein, es ist immer eine halbe Ewigkeit.
Ja, genau. aber wenigstens konnte man sich beim Star-Dinner sicher sein, dass es etwas zu essen gibt. Da haben wir in Kassel ja auch schon andere Sachen erlebt.
Wohl wahr.
Ja, Sascha, möchtest du noch irgendwas loswerden? Ansonsten würde ich nämlich die Sendung mit einem schönen, schönen Interview beenden.
Oh, da bin ich jetzt gespannt drauf, auf dieses Interview.
Okay, dann bedanke ich mich schon mal bei euch. ihr werdet es jetzt nicht hören, ihr hört es dann erst bei der fertigen Aufnahme.
Ach so.
Ich meine, ich hast doch jetzt nicht 20 Minuten Interview lang. Ja, das war Sinn der Sache, Sascha, ganz genau. Denn der gute Harald war es, glaube ich, der Michael E. Bryant im Interview dazwischen hatte. Und das ist
ein sehr gutes Interview. Gutes Interview. Das liegt natürlich nur an dem Sidekick, der dabei war und alles so motiviert hat immer.
Ich war das schon weg?
Ich frag mal nicht, wer es war. Im Übrigen möchte ich noch mal ganz kurz sagen, wo wir von Sidekick sprechen. Ich hörte in der Aufnahme des Quizzes, Sascha, dass du deine ältere Tochter mit hast und die hat Geschenke verteilt. Kann die das mit 2 Jahren denn schon?
Ja, du wirst lachen. Die 2-Jährige stand am Ende auch mit auf der Bühne. Die hat mich gesehen, dass die ältere Schwester oben stand und dann war kein Halten mehr. Dann wurde sie von Haralds Team auf die Bühne geholt und stand auf einmal neben mir. Ich habe sogar Beweisfotos, die wir aber nicht veröffentlichen werden.
Die darfst du mir trotzdem mal schicken. Ich habe die ja noch nie gesehen. Ich sehe ja immer nur, wenn du von Amelia redest, das sehe ich dich einen Wagen schieben.
Ich habe auch davon erzählt. Das war ja meine Einleitung.
Ja, ja, das, die, genau. Ja, ja. Und das ist auch immer noch in meinem inneren Auge. Und ich dachte, das kann jetzt, wer schiebt die denn jetzt auf die Bühne, dass sie die Geschenke verteilen kann? Insofern schicke mir gerne mal die Bilder, bin ich sehr gespannt drauf. Und alle anderen können sich jetzt zurücklehnen und.
Ja, langsam.
Nee, willst du noch was?
Ja, ich möchte, ja, ich muss dazu. Ich kann das Interview, eine kurze Story dazu erzählen.
Oh, bitte,
und zwar,
bitte.
Wir sind dann ja zu seinem Autogrammtisch gegangen. Er hat ja nichts zu tun gehabt zu der Zeit. Mhm. Und wollten ihn dann um ein Interview bitten, so ganz, ganz unterwürfig, wie wir ja so sind. Und ja, machen wir. Und wir wollten schon anfangen, aber hier doch nicht. Hier sind doch Leute und so, meinte er dann. Gehen wir da hinten, da ist leise. Und so hat er uns faktisch in den Crewraum gebracht, wo wir uns fast gar nicht getraut hätten zu fragen, so, weil die Leute wollen ja immer Autogramme verkaufen. Und normalerweise, ja, muss ich gehen, ich möchte hier bleiben und so. Und er, nö, komm, wir gehen. Und dann hat er auch nicht aufgehört zu reden. Also war cool. Auch da wieder ein sehr angenehmes Interview, ein sehr angenehmer Interviewpartner. Und deswegen viel Spaß mit dem Interview, kann ich nur sagen, den Zuhörern.
Dankeschön, ich freue mich auch sehr drauf und bin sehr gespannt. Ich bedanke mich nochmal bei euch dreien und allen anderen sage ich einfach bis zum nächsten Mal, wenn wir The Power of the Doctor besprechen. Bis denn.
Bis bald.
Tschüss.
Ciao.
Hello, Mr. Brian. Nice to have you on our podcast. Would you like to start the interview with talking a little bit about yourself? How you were involved in the making of Doctor Who?
Well, I was really, really lucky. I was a child actor and then I was a stage manager in the theatre. Mm-hmm. And I went to work for the BBC on a 3-month contract when I was 21 years old. Mm-hmm. And on my very first day, I was sent across the road to the London Transport Drill Hall where a family show was being rehearsed. And it was a very new show, and it was called Doctor Who. Mm. And I actually worked on the very first series of Doctor Who ever.
Oh, great.
Briefly, as my first job. And then because at the BBC there were three departments in drama department. There was series, serials, and plays. I worked in serials, and serials made classics like... Mm. Les Miserables or Boom the Bell Tolls or whatever. And the other half of the production was Doctor Who. Uh-huh. There were soaps, there were Z-cars, there were police series and Doctor series, things like that. But the two quality things were classic serials and Doctor Who. And so during my 3 or 4 years at the BBC as a assistant floor manager and then a PA, which is like a first assistant in film terms, I worked on Doctor Who in those roles almost every year. I would do one Doctor, I'd do a classic serial for part of the year and then a Doctor Who for the other part.
And then a few years later, when John Pertwee was the current Doctor, you were already you have become a director by this time.
And yeah, I mean, it couldn't happen today. I mean, I was just in the right place at the right time. I mean, I became a director when I went on the director's course when I was 23, and for a year or so, year and a half, I did stuff like series and Doctor series and soaps, and then Barry Letts came to me and said, "Would you like to do a 6-part Doctor Who?"
Wow!
And I went, "Wow, yeah, would I ever?" So I got the job of directing Colony in Space, and you get 6 weeks to prepare a 6-part serial. 6 weeks That's is fun. Not actually very long.
Yeah.
You've got to cast it, do the costumes, design the whole thing. And I got 2 weeks in, and there was decisions to be made about locations, decisions to be made about casting, decisions to be... And I was going, my goodness, oh, dear, oh, dear. And I used to drive a Mini in those days, not like modern Mini, no, I mean an original 400-year-old Mini. And I lived just down the road from the television centre, and under Hammersmith Flyover, there was this flyover and these big concrete piers holding the flyover up. And I remember driving home one afternoon thinking, if I just drive this Mini into one of those piers, I might break my legs and then I wouldn't have to do all this.
So
I was so scared.
Oh,
I was just so scared.
When
you actually start doing it, when you actually get out on location, when the joy of being given a script and actors and a camera crew, and it's your show. You're directing it. It's just magical. Yeah, just magic.
I guess so. So at this time you were still working with Barry Letts.
Yeah, that was Barry.
But later you also worked with Philip Hinchcliffe. Can you compare a little bit the two different producers? How they worked? How they were as a
really and truly when I worked with that was on Robots of Death, which was the last show I asked Doctor Who I directed. Philip was still trained. Philip was still taking over. So Barry was Doctor Who. Actually, Fraser Hines put it very well the other day. Doctor Who was a show that you were put on to either make or break. If you were going to be, if you got given Doctor Who to do, which is a very, it is a tough show to do. It's very hard. If you got Doctor Who to either direct or produce, if you made a success of it, career. If you didn't make a success of it, then
the career is
down the drain. You might as well start studying to be an estate agent. Nothing wrong with the estate agents, but it's not so much fun. So at that stage, Barry had commissioned the script. It was Barry's project, really. Philip was coming in, so for Philip, he was just sort of feeling his way, and he was exercising his talents for the very first time of being a producer. So for him it was quite difficult, especially having somebody like me who is not the easiest person to work with in the world.
Could you also tell a little bit about the difference between the two doctors you worked with, like as a director with John Pertwee and Tom Baker? I think there were different types of character. How do the two compare?
I actually think Tom and John were the two best. Other than Bill Hartnell, I thought John and Tom were the two best doctors ever, bar none. But that's, you know, obviously I'm biased. John and I were very simpatico because we both like, you know, we're both into boats, we're both into sailing, we're both into scuba diving, we're both into, all that. And John, I found really, really easy to work with. I think some people didn't, but I found he wanted me to make him look good, and I wanted to make him look good because that made me look good.
So a win-win situation. So,
absolute win-win situation. John, I can't remember what was the show, Green Death, the one with the maggots. There's a sequence in that show where a doctor, for reasons I can't remember, is dressed up as a cleaning lady, and there's a little comedy sequence. And I don't know a lot about comedy, and so I came to this part of the script, and I said in the rehearsal room, and I said, John, I'm not quite sure how we do this, and he said, Michael, leave it to me. He said, I've been doing this all my life. My sketch. And he just laid it all out for me. He said, what I do is I'll go down there, come in, and he just laid the whole thing out, and all I did was to photograph it. absolutely perfect. So, and doing his Aikido and all the rest of it, I thought it was fun, and John thought it was fun, so it was really good. When Tom came along, I actually directed the first series, the first show that he was in, but it was actually transmitted as number three, because Barry had the philosophy that if you've got a new doctor, you don't want to show the audience his nervous first attempts. You know, you want to give him some experience. So I directed the first one in Wookiee Hole, and of course, Tom phoned me up when he got the job. Tom phoned me, and he knew I was directing the first one. Took me to see his movie Sinbad. And he wanted me to see what he could do. You know, he wanted me to see him on a big screen being a starry actor. And then we had dinner, then we had a few drinks, then we got on. And when we got to location, we were mates by then. And again, it was a situation that my job is to make the doctor look as good as he possibly can be, and his job is to be the best possible doctor that he can be. But the script had actually been written really for John Pertwee. Mm-hmm. So it had Aikido in it, fighting and all that. And Tom didn't want to play the Doctor like that. Tom wanted to play the Doctor as a non-violent... It did change a bit, I think, later. But he basically wanted to play it as a non-violent person and wanted to play it where wit and intellect and so on triumphed over evil. So we're in Wookiee Hole filming, and it's difficult because every single shot has to be lit. You're working in a cave. There's a crew of 70 of you in the cave, and it's quite hard work. And we got to this scene where the Doctor is attacked by some creature, and fights him off and uses Aikido. And so I bowled out and I said, okay, Tom, right, we do this, you come there. Okay. And Tom said, I don't think it's going to work, Michael. And I went, oh, dear, oh, dear. Why don't you think it'll work, Tom? He said, it's not very witty, is it? It's not very clever. It's not, and it's violent, and there must be a better way. And I went, well, Tom, what do you suggest? And he went, well, what about if I get my scarf and I do that, and I swing it around this rock, and I pull it down. And he'd worked it all out. You know, no fool, Tom. He knew that he had to put his own stamp as a new Doctor on the series. He couldn't just continue he couldn't be John Pertwee. He had to be Tom Baker being his own Doctor. So when he saw something in the script on location that he knew was against the ethos, his concept of the ethos of the Doctor, he'd actually bothered to work out what he should do to correct it. And so with a easygoing, malleable director like me, he just told me what he wanted to do, and I went, we can do that. Tom was also funny. In Robots of Death, there was a corridor scene where, I can't remember, there was the miner, the space miner captain was in a corner, and the Doctor was somewhere, and a robot who was being angry, Robot of Death, but was being angry, came down, and I fixed it so that the Doctor could slide behind a pillar, and so could the space miner captain, whose name I'm desperately trying to remember, brilliant actor. And Tom went, oh, that is so boring. That is so boring. I went, yeah, okay, Tom. what do you suggest? What do you want to do? He said, what I could do is I could dive down behind that pier, I could climb up to the top of it, jump across to the other one, grab hold of that light, swing down, and then jump. Or alternatively, Michael, we'd do exactly what you suggested, which is what we did. But at the end of it, the guy who was playing the space miner captain, who was a great drinking buddy of Tom's, jumped up into Tom's arms like that. Never in the script, never in the rehearsal room, and we kept it still in the show.
It worked.
Yeah, absolutely brilliant. Pleasure to work with. I mean, Tom is a consummate professional actor, and he loved being Doctor Who. I tell you the two differences. For Tom, being Doctor Who, that was the most important thing in his life. He just loved the show. He loved everything about it. For John really liked being Doctor Who, and John wanted to be the best. No, John just wanted to be marvellous. I think he looks great with his hair and the cloak, and he's so elegant and all that. But it was a job for him. You know, I mean, when he walked away from Doctor Who, he went straight on to Wurzel Gummidge. Which was his, you know, he found Wurzel Gummidge, he got the production company to down in Southampton to do it.
And he asked me, a different character then.
Character. And he asked me to produce it and direct it. And I got the scripts. I said, well, yeah, you know, I'd never heard of Wurzel Gummidge. I don't know if anybody else has, but I'd never heard of it. And I got the scripts, and I just didn't understand it. I just didn't understand it. So I actually, the television company offered me the job, but I just went to my agent and said, I can't do this. because I don't understand why it's funny. Mm-hmm. So I turned it down, and John found a much, much better director than me to do his Wurzelgummidge.
And you talked about working on Robots of Death. I recently rewatched it, and I thought it must be quite difficult to work with so many robots who have just silver faces without expression. So is it different for a director to work with normal actors who can show expressions on their face and all these robots who are just blank silver faces?
Well, yeah, it wasn't quite like that, really, because... the robots all had numbers. Mm-hmm. So unlike Daleks don't really have numbers, do they? There might be a Dalek leader, but I don't remember them having numbers.
They don't have number plates or something like that.
Yeah, so each robot had a number plate. And the very first... I cast them all as... I cast... Every robot was an actor. Every robot was a proper equity paid up actor. And at the beginning in the rehearsal room, I just sort of sat down with them and said, look, guys, what I want is that you are, if you are robot servants of human beings, you're very nice people. Mm-hmm. You're very gentle people. You are. You want your humans to be happy. You want your humans to be content. And so what I would like you to do is always, always speak with a nice voice. Even if say, I'm going to tear your throat out now, is to do it really nicely, not I'm going to tear you. And also, we developed a walk, you know, everybody. So the five actors who, and they all spoke. I had them up, because I'd failed on Sea Devils to have the Sea Devils talking inside their masks. They were all... So it had to be dubbed afterwards. I had the robot masks designed to hold microphones. So I got the sound guy in with the model maker, the mask maker, and the mask was designed to hold a microphone which would pick up the sound of the actor being absolutely lovely and charming properly. So in the rehearsal room, clearly they didn't wear their costumes. Uh-huh. So each individual was able, had his own personality automatically, because although he was conforming to being a robot, he was his particular, you know, he was his particular robot.
I see. I recently watched the first season of Blake Seven, and you did a lot of work on this. You were the director of the key episodes. First and the last of the season, which is, even though it was written by Terry Nation, it's different to Doctor Who. It's more adult, I would say. How was it to develop this series and be the director of the very first episode?
I'd sort of finished with Doctor Who, and David Maloney, who was a friend of mine, the producer, he used to live just across the park from me. David came to me and said, I'd like you to direct the first three episodes, or at least episode one and two more episodes. And I went, David, you know, I'd love to, but I've moved on. You know, I don't want to do... And he said, no, it's nothing like Doctor Who at all. Nothing at all. This is totally adult, totally grown-up science fiction. It's not... It is not Doctor Who. And I went, I don't know. So he took me to dinner. And by the time I'd had a bottle of wine, I went, yeah, of course, David, I'd love to do it. And episode one is very different from the rest of Blake Seven. I mean, and that was the only script we had.
Yeah.
You know, when we started the series, when we started work on it, the only script that existed was episode one.
Still on Earth on this first episode.
And was very political. Very... it had, you know, I mean, Blake was being accused of being a paedophile, and more so than today. It was, you know, it was a very strong script. I thought it was a very good script, a very strong script. And so working on episode one didn't feel like doing Doctor Who at all. Mm-hmm. It just felt entirely different. Mm-hmm. And again, because it was episode one, two other episodes were recorded before it. Pennant Roberts directed one, and Vera Lorimer directed the next one, and then I recorded those two, and then I recorded episode one, by which time the actors all knew each other, the main actors all knew each other, and it was that. And it felt nothing, episode one felt nothing like doing, and I was really excited. I really enjoyed episode one. When episode two came along, it began to feel a bit more like Doctor Who, but with seven doctors. So it was fine. It was different. It was different. It wasn't the same. But there were a lot of the directorial effort went into making effects happen or making fights happen or making, you know, so it's not... I was really lucky to have learnt my trade technically on Doctor Who, but coming to Blake 7 was... I knew how to do all that stuff, so so I knew how to do it. So when I saw it in the script or whatever, I went, "Oh yes, I can do that like that. I can do it like that." So it wasn't quite so exciting. I think I did four episodes of Blake 7. I think so. I had a contract for three, and David Maloney, the producer, was going to direct one because he was at heart he was a director and he wanted to keep his hand in. And he just got so overwhelmed. He did the location filming, and then he got so overwhelmed by being a producer, by, you know, just getting the show on the road, that he called me up and said, you know, look, Michael, you come and will you come and do this fourth episode? So I said, for money, yes. No, I didn't. It was a pleasure. It was. Ultimately, it was a totally different atmosphere from Doctor Who. It was because don't forget, Doctor Who was always the Doctor and one or two companions. Other people came in and went away. Yeah. You just had this central character with two supporting artists. The problem for Blake 7 was there were seven of them.
Yeah,
you know, there was Blake and six others. Blake and seven. I can't.
I guess the computer is one of the seven. Yeah. So it's the computer and six.
Computer and six. So you had six. You had almost too many characters who were leads. You had like six or seven doctors all in the set at the same time. So that was difficult. And then you had a lot of new people coming, so you ended up with quite a big cast. You know, there would be maybe 20 people in the rehearsal room, 20 actors in the rehearsal room. So it was harder. I thought it was harder to find a good way of telling the story sometimes because there were so many characters involved. I enjoyed doing it. I mean, you know, it was fun. It was interesting.
But the last episode of the first season was then the last episode you filmed for Blake 7, and you moved on because it wasn't challenging enough for you anymore? Or
I was being offered stuff like Treasure Island or A Tale of Two Cities or Warship or Secret Army. I was being offered work that... I thought was very challenging and exciting and interesting. And although I had a reputation for being an action director, I had a reputation for being able to do fights and violence and car chases and things. You know, I could do all that. I didn't really want that reputation. I wanted to do other things. And I was lucky enough to be offered eventually Secret Army. I don't know if it ever came in Germany.
No, I never heard of it.
It was a story about a Belgian cafe in the Grand Place in Brussels, where the Germans occupying there ate and drank, and because they were the people with the money, of course, and they were being entertained by the cafe proprietor, his girlfriend, wife, and a pretty waitress, who in fact were the resistance, people, and they were having to interact with Standartenführers and ranking German military, and at the same time as smuggling British airmen out of Belgium back to England. It was enormously successful in England. I mean, it was very, very good. It was great, actually. It was very interesting filming in the Grand Place, because we did it with Belgian television. So filming in the Grand Place, we decorated, we dressed
the place with huge swastika, you know, these giant swastika flags hanging down, all the rest of it. And the actors were all in German Gestapo uniforms or Luft. One was in the Luftwaffe, one was whatever, but all ranking officers. And all the German holidaymakers, because this is like 30 years ago, so it was all a bit sort of closer. All the German holidaymakers who were in Belgium would come up and say to the actors, my dad was a Standartenführer in the whatever department. Can I have my photograph with you? So it was absolutely marvellous. We looked, an awful lot of the story was about military guys being in a foreign country, away from their families, away from their homes, occupying a country and doing whatever, but away from home.
Mm-hmm.
And so it looked, in England, it had a tremendous sympathy for the Germans. I mean, it wasn't all Germans and Nazis, all, you know, it wasn't that at all. It was, these are guys who are away from home, occupying a country, but against the civilian population. It's not, if the civilian population is trying to get their enemy back to fight again, then they're going to have a go at them. So it really was, for me, it was, I think it was where I grew up as a director.
Mm-hmm.
I think it was a great show for me. I'm sorry it didn't happen here, because...
Could be that, just be, like you said, big flags with swastikas. And I think at this time, Germany was still very, very careful about everything which had to do with...
But we were amazed and delighted that German holidaymakers were coming up to our actors going... Uncle was in that regiment, or my uncle was. Can I have my photograph? Can I have your autograph?
Oh, great!
Yeah.
You mentioned the Sea Devils, and of course that brings up thoughts of the new series, who just used the Sea Devils.
Yes.
Where do you see the difference in how Doctor Who was made and presented on television, like the 4-part series, for example, compared with the current incarnation of Doctor Who on television? Where are the differences? Where do you see the strength of each?
I wish you hadn't asked me that question, really. Because I did. I live in France, so I don't watch British television regularly. And you know, if I want to watch a British show, I have to make an effort with my box to watch it. I was, in all honesty, I was disappointed with the presentation of the new Sea Devils, because when I conceived the Sea Devils, these were creatures, Earth creatures, that lived in the oceans and had a civilization underwater, amphibious. And I took a lot of trouble to, because they were just called Sea Devils in the script. And I was going, so what would they really look like? And I went to a lot of trouble trying to decide what the characteristics of the Sea Devils were going to be in that story. And I looked around. I had a few months earlier been sailing in the Mediterranean, and I'd come across a turtle. And I suddenly went, it was snappy. You know, it had a beak, it bit, it swam, it dived, and it can go on land. And I suddenly went, yeah, turtles, sea turtles are what the Sea Devils are. So I got pictures of turtles and presented it to the design department and went, Sea Devils will be like this. But they are sophisticated creatures, so I don't want them running around with pointy guns or whatever, because clearly if you're living in an underwater environment and in your technology will develop differently. So I decided to have these circular guns that lived in a holster, and they just put it on their hand and it shot whenever. That was just a little bit of... abstract thinking for the guns. But I also said they've got to have clothes, because one of the things about civilization, if you think about it, is that the more civilized a society becomes, the more clothes it wears. It's just a fact. Uncivilized people wear hardly any clothes. Civilized people wear mink coats and whatever is politically correct at the time. So my Sea Devils had to have a costume, and the costume ended up being
because we'd run out of money by then, my costume ended up being those nets with a belt and all that. And that was fine, because it was a costume that was perfectly possible to swim, perfectly possible to... But it was clothes. When I saw the recent Sea Devils, they all looked like Jack Sparrow.
Yeah.
They were wearing pirate belts and carrying... And I just went... Why would a sea devil dress up like that? It just has no logic to it. So whilst I think the animations and things were absolutely, you know, I mean, we clearly had nothing in that league at all, I was disappointed that nobody had followed the philosophy that it has to be real. Mm-hmm. I do believe that you have to find a reality in anything you're making. You have to say, is this truthful within the genre of what you're doing? And I just thought, I was disappointed in that episode because, I watched 20 minutes of it and then went back to watching Walking Dead, I think. or whatever. It's not fair because I don't live in England. I haven't lived in England for 25 or 30 years, so I don't watch English television very much. But I do think back in the day, when we were doing those sort of classic Doctor Who's, the four-part serial or the six-part serial worked quite well because you had 25 minutes of really good intensity, and then you had to wait a bit, and then the next episode came along, and the next, and in that, in the 90 minute, you know, if it was a six-parter, it's 90 minutes, isn't it? 25, 50, 100.
150.
Yeah. So in that story length, you can actually develop a story quite well. And I'm not sure that the 50-minute slot works as well. That's just my opinion. Lots of people. So I also, there have been, I mean, you know, notably sort of people like David Tennant, there have been some very good doctors after John and Tom, but I'm not sure any of them were quite the doctor that the series originally imagined.
Okay. And like a final question, you're here now on your very first Timelash in Germany. What is your impression of German fandom and of this convention in general?
Oh, I mean, this convention is beautifully organized, absolutely brilliant. I mean, it's really been very well done. I've been amazed at the fact... I was scared because I went, nobody will speak English. Nobody knows who I am because clearly fans want to see doctors, they want to see actors, they want to see people who've been on the screen. But I have been treated with such courtesy and asked such good questions and had such a good time. I had a lovely dinner with... eight or ten fans last night. Absolute joy. And the costumes this morning, I thought, were the costumes here in Germany are better than anywhere I've ever seen. More interesting. Including Gallifrey. Including, you know, including the sort of 2,000 participant convention in Los Angeles. The costumes there were not as imaginative or witty or clever as the ones here in Germany. So it's been a good experience. It's been a really good experience.
So I'm glad you're having a good time.
And thank you.
We thank you for your time you spent with us. Thank you so much.
Right, it's been my pleasure. Thanks. Thank you.
Ihr findet den WhoCast im Internet unter www.whocast.de, auf facebook.com/whocast und unter twitter.com/whocast. Abonniert den RSS-Feed über unsere Webseite oder folgt und bewertet uns auf allen gängigen Streaming-Portalen. Nehmt Kontakt mit uns auf unter info@whocast.de, benutzt das Voicemail-Plugin auf unserer Webseite oder ruft uns einfach unter 0211 5800 85951 an und hinterlasst eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter. Oder diskutiert mit uns im Forum auf www.drwho.de. Unterstützt uns auf patreon.com/whocast oder gebt uns einen Kaffee aus unter ko-fi.com/whocast und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adressen auf unserer Website.